Ja, heute Morgen die Predigt ist eine Fortsetzung des Seminars, das wir an diesem Wochenende gehabt haben. Da ging es um Gottes Vergebung zu leben. Und so heißt ja meine Predigt auch heute Morgen, lebe Gottes Vergebung. Das sagt sich natürlich so leicht. Ja klar, als Christ vergebe ich, gar kein Problem. Aber Vergebung zu leben, gerade wenn Dinge passiert sind, die schwer sind, dann ist es nicht so einfach. Da hat dich jemand vielleicht mit Worten verletzt und du trägst diesen Schmerz schon jahrelang. Und es hört nicht auf, weh zu tun. Und vielleicht hast du schon mal dann einen Anlauf genommen und gesagt, du, das hat mir sehr weh getan. Und der andere sagt nur zu dir, so war es auch gedacht. Schön. Wie vergebe ich denn in so einer Situation? Oder dein Vater hat durch seinen Alkoholkonsum, durch seine Zornausbrüche viele Narben in deiner Seele hinterlassen und deshalb schaffst du es nicht, ihm zu vergeben. Gib Schritte, die du dennoch gehen kannst. Wenn wir über Vergebung nachdenken heute Morgen in diesem Gottesdienst, dann dürfen wir uns nicht von den neuesten psychologischen Erkenntnissen leiten lassen, auch wenn wir daraus sicher einiges lernen können. Aber Vergebung, das ist Gottes großes Thema. Wenn einer etwas über Vergebung zu sagen hat, dann ist es Gott selber. Der Kern des Evangeliums ist, Gott vergibt Sündern, also Menschen, die an Gott schuldig geworden sind. Wir lesen in einer Bibelstelle in Epheser 4, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander so, wie Gott in Christus euch vergeben hat. Ich soll dem anderen also so vergeben, wie Gott mir vergeben hat. Und deshalb muss ich hinschauen, wie vergibt Gott denn? Daraus lerne ich auch zu vergeben. Daraus lerne ich, wie ich vergeben kann. Der Apostel Johannes sagt einmal was ganz Wesentliches über Vergebung. Er sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Ich wurde vor längerer Zeit mal in einer Gemeinde gefragt, da gibt es eine Person, die der Gemeinde bestimmte Dinge vorwirft. Also die sagt, die Gemeinde, wer immer das ist, muss sich bei mir entschuldigen. Und sie haben gefragt, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Da ist dieser Vers aus dem ersten Johannesbrief eine sehr große Hilfe. Ich habe gesagt, dann frag doch mal konkret nach, gibt es denn konkretes Unrecht? Denn dieser Vers sagt ja, dass Gott mich von der Ungerechtigkeit reinigen muss. Und wenn es dieses Unrecht nicht gibt, wenn das nur ein Gefühl ist, dann wüsste ich nicht, wofür sollt ihr euch entschuldigen. Aber sehr wichtig an diesem Vers ist auch die Tatsache, ich bekenne Gott Sünde. Also selbst wenn es eine zwischenmenschliche Schuld ist, und das ist es ja in der Regel, jede Sünde ist auch eine Sünde Gott gegenüber und deshalb muss ich sie ihm auch bekennen. Bekennen heißt gleich sagen. Also ich mache es nicht so wie hier auf dieser Folie, dass ich diesen Reflex habe, also der war es und nicht ich, sondern ich sage das Gleiche über die Schuld, um die es geht, wie Gott sie auch beurteilt. Und bei Vergebung geht es mir dann nicht nur darum, dass ich mein Gewissen entlaste, sondern es ist im Blick auf Gott gerichtet. Auch das haben wir in dem Seminar immer wieder betont. Es gibt eine Bibelstelle zum Beispiel in 1. Korinther 10, da heißt es, wenn du isst oder trinkst oder sonst irgendetwas tust, dann tu es zur Ehre Gottes. Das ist ganz entscheidend, dass ich die Ehre Gottes nicht aus dem Blick verliere. Wenn ich mit dem Stress mit dem anderen lebe, obwohl ich ihm eigentlich vergeben sollte, dann lästern Nichtchristen zu Recht über meinen Gott ab. Dann versuchen sie vielleicht deutlich zu machen, naja, sagen sie, der Thomas, der folgt einem Gott nach, der angeblich so das große Vorbild für Vergebung ist, aber er zündet überall Feuer des Streites an. Merkt ihr, das passt nicht zusammen. Dann ist mein Leben wirklich keine gute Werbung für den Gott des Friedens. Und deswegen kommentiert Paulus das auch im Neuen Testament und sagt, deinetwegen wird dann der Name Gottes gelästert, wenn du in dieser Vergebung nicht lebst. Mein Streit ist nicht Privatsache. Also ich habe nicht hier den Glauben und da ist mein Streit, sondern mein Streit ist Wasser auf die Spottmühlen gegen meinen Gott. Ich bekenne Gott die Sünde, weil es eine Sünde auf Kosten seiner Ehre ist. Und das haben wir gelesen in 1. Johannes 1. Gott reinigt mich von der Ungerechtigkeit. Vergebung ist nicht umsonst. Sie hat Gott alles gekostet. Auch wenn Gottes Vergebung in dem Sinne mich nichts kostet, außer meine Ehrlichkeit, meinen Stolz, aber er hat seinen Sohn für mich sterben lassen. Das haben wir, diejenigen, die in der GBS waren, schon sehr deutlich gehört. Und das ist die Grundlage, dass auch ich vergeben kann. Die Bibel redet viel über Vergebung. Ein weiterer Vers, der das sehr stark ausdrückt, steht in 2. Korinther 5, Vers 18. Da heißt es, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete. Und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sehen wir nun Gesandte an Christi statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich finde, dieser Vers zeigt sehr gut, was Vergebung ist. Steht hier drin, Gott rechnet mir meine Sünde nicht an. Das bedeutet, das biblische Konzept von Vergebung ist nicht vergessen. Sondern das biblische Konzept von Vergebung ist, nicht zurechnen. Lesen wir auch noch an anderen Stellen, zum Beispiel in 1. Korinther 13, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Auch wenn ich es noch weiß, auch wenn es mir wehgetan hat, ich rechne es dir nicht mehr zu. Ich trage die Folgen der Schuld selbst und ich halte sie dir nicht mehr vor. Das ist biblische Vergebung. Was ist größer, wenn ich es vergessen habe und nicht mehr weiß oder wenn ich es durchaus weiß, wenn es wehgetan hat und ich es dir nicht mehr zurechne? Gott hat mir so vergeben. So lesen wir es hier. Er rechnet mir Sünde nicht mehr zu, er trägt die Folgen selbst. Und 2. Korinther 5, vor allen Dingen Vers 19, sagt mir auch, wenn ich Sünde nicht mehr zurechne, dann ist Versöhnung da. Das ist das Wort, das Paulus hier verwendet. Und das ist ja die große Diskussion. Ist denn Vergebung schon gleich Versöhnung? Oder geschieht erstmal Vergebung und wenn die Wunden dann verheilt sind, dann kann ich über Versöhnung nachdenken? Der Vers macht hier deutlich, die Frage ist, wie man Versöhnung versteht. Wenn ich diesen Vers lese, dann muss ich sagen, Versöhnung ist das Ergebnis echter Vergebung. Vergebung ist die aktive Tat, Versöhnung ist das Ergebnis. Also, ich habe dir vergeben, also sind wir versöhnt. Es gibt keine Schuld mehr, die zwischen uns steht. Ich trage diese Schuld dann und die Folgen der Schuld, sie steht eben nicht mehr im Raum. Und Paulus sagt, wenn Übertretung nicht zugerechnet wird, das ist ja dann eben Vergebung. Wenn also Vergebung da ist, dann ist das Wort von der Versöhnung wirksam. Also er macht hier nicht den Unterschied. Und wenn Gott vergibt, so hat er es hier gesagt, dann ist Versöhnung da. Gott sagt nicht, ich vergebe dir, aber in der nächsten Zeit möchte ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Vergebung stellt also Gemeinschaft wieder her. Aber was wir oft landläufig unter Versöhnung verstehen, ist ein intensives Miteinander zwischen Täter und Opfer. Und das kann in der Tat dauern, bis so ein Verhältnis wieder heilt. Also wenn ein Ehepartner zum Beispiel die Ehe gebrochen hat, dann ist das Vertrauen zerstört. Und das muss wachsen, auch wenn der Ehepartner, der Betroffene, ihm vergeben hat. Und das wird Zeit brauchen, bis ich wieder in einem intensiven Miteinander bin, wenn das überhaupt möglich ist. Und das hängt davon ab, ob der Täter dann auch durch sein Leben beweist, ich habe wirklich umgedacht. Es tut mir leid und ich will alles tun, damit wir wieder zu einem guten Miteinander kommen. Und es wäre ein Fehler von Seelsorgern, in solchen Fällen zu schnell zu sagen, hier hat jemand um Vergebung gebeten und deswegen ist alles wieder gut und deshalb müsst ihr jetzt intensiv miteinander leben. Oder um ein Extrembeispiel zu nehmen, einem Missbrauchsopfer den Rat zu geben, wenn du dem Täter vergeben hast, dann solltest du ihm auch wieder locker begegnen können. Das kann so sein, aber in der Regel wird es nicht so sein. Ich kann dann als Seelsorger dieses intensive Miteinander nicht einfordern. Und wir vertauschen das oft. Wenn wir von Versöhnung reden, dann meinen wir eigentlich dieses intensive Miteinander. Das heißt, wir füllen den Begriff anders, als die Bibel ihn füllt. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir biblische Begriffe nicht mit Begriffen der aktuellen Seelsorgeliteratur dann vermischen. Ich möchte trotzdem nicht auf Worten heute Morgen hier herumreiten. Wenn du mir sagst, ich habe mich mit dem anderen versöhnt, dann ist das super, dann freut mich das. Und wenn du Versöhnung so definierst, wie die Bibel es hier definiert, dann müsstest du eigentlich sagen, wir haben nach der Vergebung und nach der Versöhnung einige Zeit gebraucht, bis wir wieder zu einem guten Miteinander gefunden haben. Aber es ist wichtiger, dass du in diesem guten Miteinander lebst, als dass du dich korrekt ausdrückst. Aber es ist wichtig zu verstehen, Versöhnung ist nicht das intensive Miteinander, sondern eher eine Sühne, die Schuld bedeckt. Und wer diesen Abschnitt in 2. Korinther 5 das erste Mal liest, der ist vielleicht ein bisschen verwirrt, weil es heißt, Gott hat ja uns versöhnt, indem er Sünde nicht zurechnet. Und dann heißt es in Vers 20, lasst euch versöhnen. Da fragst du dich, was denn nun? Hat Gott jetzt wirklich versöhnt oder muss ich mich versöhnen lassen? Und das ist so das biblische Prinzip von Gottes Vergebung. Gott ist bereit, unsere Schuld zu vergeben. Dafür hat er alles getan. Er hat seinen Sohn einen grausamen Tod sterben lassen, damit er unsere Schuld auf sich genommen hat und damit der Vater die Schuld nicht mehr zurechnen muss, weil sie dem Herrn Jesus zugerechnet ist. Aber es gibt meines Wissens keine Stelle in der Schrift, in der Gott automatisch vergibt. Die Vergebung Gottes setzt immer die Bitte um Vergebung voraus. Gott hat diese Versöhnung möglich gemacht, aber er ermahnt mich jetzt, lass dich versöhnen, oder ich könnte es auch anders sagen, nimm Gottes Vergebung für dein persönliches Leben an. Also ich muss kommen. Ich habe immer gedacht, wenn der Jesus am Kreuz betet, Vater, vergib ihnen, dann ist doch das schon der Beweis dafür, dass er vergibt, bevor Menschen überhaupt zu ihm kommen. Aber jemand wies mich zu Recht darauf hin, dass er sagt, ist dir schon mal aufgefallen, dass der Herr Jesus bei vielen anderen Gelegenheiten gesagt hat, ich vergebe dir deine Sünde. Oder ich habe Vollmacht, Sünde zu vergeben, aber hier am Kreuz tut das nicht. Sondern hier am Kreuz bittet er den Vater. Er sagt, bitte vergib du ihnen. Und der Vater erhört möglicherweise das Gebet seines Sohnes, zum Beispiel in Matthäus 27, als der Hauptmann dasteht und die römischen Soldaten und sie bezeugen, wahrlich, dieser war Gottes Sohn. Also wo sie in diese persönliche Beziehung ein Stück weit eintreten. Aber ganz sicher erhört der Vater das Gebet des Sohnes an Pfingsten. Da werden Menschen gläubig, die auch die Kreuzigung miterlebt haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich würde hier meine Beschreibung von Vergebung ergänzen. Das heißt, ich rechne dir die Sünde nicht zu. Ich trage die Folgen selber. Wenn dir deine Schuld leid tut und du mich um Vergebung bittest. Wir sind gestartet von vergib, wie Gott vergeben hat. Das heißt, ich kann dann erst wirklich vergeben, wenn jemand mich darum bittet. Und vorher? Vorher soll ich die Bereitschaft haben, zu vergeben. Der Jesus stellt mir das in Lukas 17 mal sehr eindrücklich vor Augen. Er sagt, hab Acht auf euch, selbst wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, steht dort eindeutig drin, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, dann sollst du ihm vergeben. Also was der Vers sagt, ich soll den anderen mit seiner Schuld konfrontieren. Also wenn derjenige, der mich verletzt hat, siebenmal an einem einzigen Tag an mir sündigt, soll ich ihn zurechtweisen. Und wenn er es nicht bereut, ich drehe diesen Satz um, kann ich ihm auch nicht vergeben. Aber ich muss immer bereit sein, ihm vergeben zu wollen. Ich glaube, auch da vertauschen wir manche biblischen Begriffe. In Matthäus 18 zeigt der Herr Jesus uns mal das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Und er sagt, Gott hat mir so viel Schuld erlassen und deshalb ist es meine Herausforderung, dem anderen eben auch zu vergeben, ihn darum zu bitten. Ja? Wenn ich in diese Richtung gehe, also wenn der andere es nicht bereut, dann bin ich vergebungsbereit. Und ich muss ihm die Schuld nicht nachtragen. Nur über Vergebung kann ich einen belastenden Konflikt wirklich beenden. Und es ist gut, dass wir als Christen, wenn du schon Christ bist, diesen Weg kennen. Wir sind herausgefordert, diesen Weg nicht nur zu kennen, sondern ihn auch zu gehen. Es ist sehr peinlich für Gott, dass es viele Konflikte in der Gemeinde Jesu gibt, die man am Brennen hält. Ja, also wo es gar nicht den Versuch gibt, und das war ja auch an diesem Wochenende ein großes Thema, auf den anderen zuzugehen und zu sagen, du, es tut mir leid, und wirklich Vergebung zu suchen. Streit ist Sand im Getriebe einer Gemeinde. Und ich möchte es nicht nur theoretisch machen, denk nach, in welchen Konflikten du steckst und überleg dir, wo kann ich einen Schritt auf den anderen zugehen? Wo ist es auch meine Schuld? Gott will mir die Kraft geben, das in meinem Leben umzusetzen. Ich finde eine Geschichte sehr bewegend, eine Geschichte von Corrie ten Boom. Sie war längere Zeit in einem Konzentrationslager in Ravensbrück, eine holländische Christin. Sie hat einen Vortrag gehalten und plötzlich stand in diesem Vortrag ein ehemaliger Aufseher aus diesem KZ. Sie hat ihn sofort erkannt und er sagte zu ihr, sie sprachen von Ravensbrück. Ich war Wächter dort, ich bin Christ geworden. Und er hatte die Hand entgegengestreckt und gesagt, werden Sie mir vergeben? Und sie schreibt, ich stand wie erstarrt da. Da kommt alles wieder in deinen Gedanken hoch. Ihre Schwester war in diesem Konzentrationslager umgekommen. Und sie konnte sich sehr gut an diesen Mann erinnern, wie er da stand mit seiner Peitsche. Und sie schreibt, und dann schoss mir Matthäus 6 durch den Kopf. Wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird auch euer himmlischer Vater euch nicht vergeben. Und das gab ihr die Kraft, schreibt sie, in diese ausgestreckte Hand einzuschlagen. Und das zeigt, Vergebung kann mich manchmal alles kosten. Also das ist nicht etwas, was manchmal auch nebenher läuft. Gott hat es auch alles gekostet. Und wenn jemand kommt und mich um Vergebung bittet und es bereut, das ist die Bedingung, dann bin ich herausgefordert. Und manchmal muss ich sagen, Herr, du musst mir die Kraft dazu schenken, dieser Person zu vergeben. Gerade durch die gelebte Vergebung wird Gottes Kraft deutlich. Damit ist es möglich, dass sich sogar Erzfeinde die Hand reichen können. Und manchmal braucht es Zeit. Manchmal geht es nicht sofort. Es braucht Zeit, bis ich an diesem Punkt bin, nicht mehr gelähmt dazustehen wie Corrie ten Boom, sondern auf den anderen zuzugehen. Aber ich muss auch nicht auf meine Gefühle warten. Ich glaube, das ist ganz wichtig und auch das haben wir immer wieder betont an diesem Wochenende. Vergebung ist eine Entscheidung. Und diese Entscheidung, die wird immer wieder auch in meinem Leben angegriffen werden. Aber ich darf mich dann darauf berufen und sagen, ja, ich habe vergeben und darauf berufe ich mich und ich gehe weiter. Und ich darf dem Herrn Jesus Danke dafür sagen, dass er mir die Kraft gibt, dieser Sache nicht mehr dieser Person zuzurechnen. Das ist Vergebung. Und der Jesus lädt mich ja ein. Er sagt, komm zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich werde dich erquicken. Es wird vielleicht auch immer wieder vorkommen, wenn ich auf der anderen Seite stehe, dass ich auf jemanden zugehe und sage, bitte vergib mir. Und der andere wird sagen, das tue ich nicht. Vielleicht hast du so eine Situation auch schon erlebt. Oder du hast jemanden, der gesagt hat, ich vergebe dir, aber bei jeder Gelegenheit, merkst du, holt er aus seiner alten Mottenkiste die alte Geschichte, um sie dir zu präsentieren, vielleicht auch um zu sagen, du stehst hier in meiner Schuld. Wie gehe ich dann damit um? Wenn der andere mir sagt, ich vergebe dir nicht, dann ist das nicht mehr meine Verantwortung. Paulus sagt es mal sehr deutlich im Römerbrief, so viel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden. Und ihr wisst es, auch manche Menschen wollen gar keinen Frieden haben, sie wollen mir nicht vergeben, dann kann ich nichts machen, außer dass ich bete und dass ich sage, Herr Jesus, danke, dass du mir vergeben hast. Und dass ich in deiner Vergebung ruhen darf. Danke, dass ich diese Geschichte bei dir lassen darf und dass ich sie nicht länger tragen muss, wenn ich das einfach aufgreife, was gesagt wurde von dem Wegrollen. Ja, also ich rolle es auf Jesus und ich lasse es dort. Und ich kann den anderen ja auch mal fragen, sag mal, warum holst du eigentlich diese Schuld immer wieder hoch? Und ich darf es auch lernen, wenn Schuld in meinem Leben da ist, es von dem Punkt an, wo ich vergeben habe, es besser zu machen. Wir sind bei dem Leitsatz, vergebt so, wie Gott euch vergeben hat. Wenn Friede da ist zwischen mir und Gott, dann ist dort keine Strafe mehr, wenn Gott mir vergeben hat. Denn der biblische Leitsatz heißt, die Strafe liegt auf ihm, auf dass ich Frieden habe. Und wenn Gott mir vergeben hat, dann wird er mich nicht mehr bestrafen. Das ist auch ein Grundsatz. Und dann kann ich den anderen auch nicht mehr bestrafen für das, was er getan hat. Und jetzt würdest du wahrscheinlich sagen, stopp mal, Moment. Ist es nicht so, dass Gott doch für Sünde bestraft? Also da gibt es die Geschichte von David im Alten Testament, der ein uneheliches Kind bekommt und dieses Kind stirbt. Oder der gleiche David, der initiiert eine Volkszählung, um seine Stärke darzustellen und er bekommt doch eine Strafe, oder? Ich bin so froh, dass diese Spannung aufgelöst wird in Hebräer 12. Da heißt es einmal, was ihr erduldet, ist zur Züchtigung, nicht zur Strafe. Es ist eine Konsequenz, die mir hilft, den Weg zu gehen, der Gott gefällt. Wenn ein Schüler einen Fehler macht, dann muss er, alte Schule, ja, das Wort x-mal wieder aufschreiben, damit er es eben richtig schreiben kann. Und das ist in der Tat so, dass Gott mir manchmal Lektionen in mein Leben gibt, damit mein Verhalten ihm ähnlicher wird. Das ist Erziehung, daraus besteht Erziehung. Ist auch immer Wiederholung, aber keine Strafe im eigentlichen Sinne. Aber natürlich, auch da eine Einschränkung, Gottes Vergebung hebt nicht etwas auf, was nach dem Strafgesetzbuch Strafe vor dem Staat ist. Das lese ich in Römer 13. Auch der Zöllner Zachäus hat nicht nur Gottes Vergebung erlebt, sondern er hat dann sein ergaunertes Geld zurückbezahlt. Deswegen würde ich es noch einmal ergänzen. Gott macht deutlich, oder darf auch deutlich machen, ich werde dich nicht bestrafen, aber möglicherweise Konsequenzen einfordern, die dir helfen sollen, dein Verhalten zu ändern. Also ihr merkt, Vergebung ist schon ein sehr komplexes Thema in der Bibel, das man von verschiedensten Seiten her sehen muss. Wenn man die letzten Gedanken nochmal zusammenfasst an diesem Punkt, dann weiß ich, Gott hat mir vergeben, er wird mich nicht mehr bestrafen. Und er bestraft mich deshalb nicht mehr, weil Jesus für mich gestorben ist. Trotzdem kann es sein, dass meine Tat Konsequenzen hat, weil Gott mich erziehen will. Und er will mich erziehen, damit mein Leben für ihn Frucht bringt. Also das wird dann an einem veränderten Verhalten in meinem Leben sichtbar. Und im Blick auf den anderen, ich vergebe so, wie Gott mir vergeben hat, kann ich genauso handeln, wenn Gott mir die Kraft gibt. Also wenn der andere mich um Vergebung bittet, dann geht es für mich nicht mehr darum, ihn zu bestrafen. Denn wir sind beide angenommen vom Herrn Jesus als unseren Retter, aber es kann durchaus Konsequenzen geben. Ich fand es mal interessant, ich habe es euch schon gesagt gestern, die anderen waren nicht da gestern, dass jemand mal sagte, wenn ich jemanden über längere Zeit gemobbt habe und sein seelisches Gleichgewicht dadurch völlig außer Rand und Band geraten ist, dann kann es eine Konsequenz sein, dass ich ihm Gespräche bezahle mit jemandem, der ihm da wieder hilft. Das zeigt, es tut mir wirklich leid. Und ich versuche, soweit es geht, Dinge wiederherzustellen. Ich habe schon eben gesagt, das seht ihr an dem dritten Kasten, ist eine andere Geschichte, wenn ich das Strafgesetzbuch übertreten habe, dann hat Gott mir vergeben. Und trotzdem muss ich mich dem Strafgesetz stellen. Eine Steuerhinterziehung wird für mich nicht zur Nullnummer, wenn Gott mir vergeben hat, sondern die muss ich schon zur Sprache bringen. Oder eine Körperverletzung wird nicht automatisch gut, wenn Gott mir vergeben hat. Und es kann sehr richtig sein, wenn jemand mich missbraucht hat, ihn auch anzuzeigen, weil das vor dem Gesetz eine Straftat ist. Das ist dann immer noch meine Entscheidung, aber wenn jemand das tut, dann würde ich niemals sagen, das geht gar nicht von dem Prinzip her, wie die Bibel Vergebung lehrt. Das sind Grundsätze, die kann ich auf mein Leben anwenden. Und wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf die Fragestellungen am Anfang, wenn ich jetzt in die Schlusskurve einbiege, wenn jemand mir sagt, das hat dir wehgetan, prima, das sollte es auch, dann müsst ihr oder könnt ihr die Antwort darauf geben, wie ist jetzt meine Reaktion? Wenn ich biblisch kapiert habe, was Vergebung ist, dann ist meine Reaktion, ich bin vergebungsbereit, so schwer es mir auch fällt. Aber wenn der andere nicht kommt und nicht sagt, es tut mir leid, dann kann ich ihm keine Vergebung zusprechen. Wenn er irgendwann mal käme und sagt, es tut mir leid, was soll ich dann machen, wenn ich sage, okay, ich habe dir schon vergeben oder so. Ja, also es erfordert, wenn der andere kommt und es ihn reut. Wenn jemand das hier einfordert und sagt, du musst mir vergeben, weil du Christ bist und du musst Zeit mit mir verbringen, dann kann ich genauso sagen, nein. Ich will dir vergeben, wenn du wirklich bereust, aber es gibt ja dann Leute, die das dann einfordern. Aber ob es zu einer intensiven Gemeinschaft kommt, hat nichts mit Vergebung zu tun. Da müssen Dinge einfach mit der Zeit wachsen. Und wenn jemand zu mir kommt, dem ich viele seelische Narben zugefügt habe und es tut ihm leid, dann will ich mich entscheiden, ihm zu vergeben, egal was ich zurzeit fühle. Gott will mir die Kraft dazu geben und das ist biblische Vergebung. Und ich sage es noch einmal, das schließt nicht aus, dass der andere in bestimmten Umständen Schadensersatz leistet, also wenn ich derjenige bin, der da den Schaden trägt, weil er Dinge, die er zerstört hat, wieder heil machen möchte. Und für das, was er nicht wieder heil machen kann, Vergebung heißt, ich trage die Folgen. Das ist das Versprechen, das ich damit verbinde. Lebe Gottes Vergebung. Das ist das Thema heute Morgen gewesen und das kann ich nur, und ich glaube, da treffen wir uns wieder, wenn ich nach Golgatha schaue, dorthin, wo Jesus starb, damit Gott mir überhaupt vergeben kann. Und wenn ich nach Golgatha schaue, dann ahne ich, wie tief Gottes Vergebung ist und dass es ihn alles gekostet hat, mir zu vergeben. Und auch wenn es mich alles kostet, fordert der Jesus mich heraus, Vergebungsbereitschaft zu leben. Und wenn der andere kommt und sagt, es tut ihm leid, dann bin ich herausgefordert, ihm auch wirklich zu vergeben. Amen.